Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom Freitag, am 22. März 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir haben gestern schon darüber geredet, über den sogenannten Nukleargipfel, der jetzt in Brüssel stattfindet. Wir haben, ich weiss gar nicht mehr genau, wie wir es gesagt haben, es hat da gewisse Reklamationen gegeben von sehr aufmerksamen, gescheiden, wahnsinnig bewanderten Hörern, dass wir nämlich das also da haben, als wäre das ein EU-Gipfel, was vollkommen falsch ist. Er ist eigentlich von der UNO, nämlich von der Nuklearagentur von der UNO. Ja, Dominik, was gilt es da noch anzutragen?
Ja, der hat stattgefunden gestern. Ich habe eine Reuters-Meldung vor mir, wie sich da die Staatschefs vor dem Atomium in Brüssel versammeln, so also auf diesen üblichen, Stegentritt. Am Boden hat es dann von jeder Person ein Zettel, wo sie muss anstehen. Und es ist doch ziemlich beeindruckend, wer das alles ist. Sind Regierungschefs, Präsidenten aus ganz vielen Ländern. Ich habe Zahl im Kopf, ich glaube 37 Länder sind dort gewesen und haben eigentlich klar gemacht, dass man das, was man vorhat in Sachen Klimawandel, dass man das nur kann mit Nuklear, mit Kernenergie erreichen. Und das Interessante ist, wer war und das Interessante ist vor allem auch, wer nicht war. Und ich glaube, du hast die Liste.
Genau, also erstens auch interessant ist, das ist der erste solche Gipfel, wo die IEA jetzt veranstaltet hat. Das ist schon mal außerordentlich und es wird auch betont, das haben wir jetzt gemacht wegen der COP28, wo in Dubai das beschlossen hat, dass man nämlich jetzt unbedingt Nuklearenergie muss inkludieren, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen. Das war ja eigentlich ganz ein wichtiger Schritt gewesen, muss man zugeben, obwohl wir ja an die Gipfel gar nicht glauben. Aber interessant ist, wie gesagt, wer ist da gewesen? Erstens sind Präsidenten oder Premierminister gekommen von folgenden Ländern. Von Armenien, Belgien, klar, der Gastgeber. Dann aber auch Kroatien, Tschechien, Finnland hat jetzt gerade das Atomkraftwerk eröffnet. Frankreich natürlich wichtig, die führende Atomenergiemacht in Europa. Dann Ungarn, dann Holland interessant, die wollen nämlich auch wieder einsteigen in die Atomenergie. Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, also alle die intelligenten osteuropäischen Länder und auch Schweden. Schweden ist ja auch interessant. Schweden ist auch wieder zu einem Nuklearenergie-Anhänger geworden. Auch dort ist etwas im Gang. Das sind also, von denen sind also Präsidenten oder Premierminister gekommen. Und dann Vertretungen sind von folgenden Ländern sonst noch gekommen. Von Argentinien, Aserbaidschan, Bangladesch, Brasilien, interessant. Bulgarien, Kanada, sehr wichtig. Ganz wichtig, China. Ägypten und dann nochmal ganz wichtig, Indien. China und Indien sind zwei von den Ländern, die am meisten CO2-Emissionen jetzt ausstossen. China mehr als Amerika. Indien ist, wenn es mir recht ist, Nummer 3. USA ist Nummer 2. Also es sind zwei wichtige Länder. Italien kommt, Japan ganz wichtig. Dort ist Fukushima, hat dort mal stattgefunden. Japan ist wieder absolut auf dem Nuklearkurs. Kasachstan, Öl, ein Ölproduzent. Pakistan, Philippinen, Korea, Saudi-Arabien, einer der grössten Ölproduzenten. Südafrika, Türkei, dann die Emirates und natürlich Großbritannien und Amerika. Und wer fehlt, welches Land hat nichts zu tun dort und hat das Gefühl, wir machen mit Windrädli und Sonnenanbetung alles. Das ist die Schweiz. Es ist eine Schande, dass die Schweiz nicht eigentlich hätte Viola Amherd können, gerade in Brüssel bleiben. Sie ist ja am Montag in Brüssel gewesen und hat sich völlig überflüssigerweise mit der Ursula von der Leyen getroffen, um überflüssige Verträge zu besprechen. Hat sie gescheiter gerade übernachtet, ein paar Tage in Brüssel. Man kann ja auch von dort aus VBS führen. Das ist ja so die Vision wahrscheinlich von vielen Euroturbo in der Schweiz. Nein, sie hätte können bleiben und hätte uns können vertreten. Oder auch der Albert Rösti, der Energieminister, hätte eigentlich können schnell auf Brüssel fahren. Gut, gebe zu, auf Brüssel fahren und kurz vor der Delegiertenversammlung von der SVP, wo der Mantelerlass vielleicht abgewürgt wird oder abgebrochen wird, ja, wäre vielleicht taktisch nicht die beste Idee gewesen.
Ja, aber ich finde trotzdem, also man hätte dort dabei sein sollen, aber mindestens mit einem Bundesrat oder eben Bundespräsidentin, das wäre wirklich wichtig gewesen. Aber nein, man ist lieber, wie der andere grosse Abwesende, die Deutschen sind auch nicht dort, oder? Die tun lieber Kohlekraftwerke rauffahren, statt Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Komplett absurd. Und es ist schon spannend, es sind wirklich halt Länder, die du jetzt aufgezählt hast, wo einerseits klar eine Entwicklung wollen, wie Indien und China. Die wissen, ihre Wirtschaftsentwicklung, ihre Wohlstandsentwicklung für die Menschen hängt davon ab, dass sie genug Energie haben. Und für das, auch wenn die auch ein bisschen Solar bauen, und China ziemlich viel im Übrigen, wenn die sicher auch ein paar Windräder aufstellen, aber sie brauchen richtig grosse Öfen, die mit ganz dichter Energie, also mit wenig Ressourcen, mit wenig Material, sehr viel Strom hergestellt wird für Millionen von Leuten. Oder auch du hast es im Nahen Osten erwähnt, oder die immer noch auf Reserven von Öl hocken, die wissen genau, oder Öl ist vielleicht einmal dann gleich irgendwann einmal fertig, und für den Zeitpunkt tun wir Atom machen. Das ist genau. Schon noch verrückt, dass die ein sachlicheres, auch ein commonsensigeres Gespür haben für das, was sie dann in 10, in 15 Jahren, in 20 Jahren unbedingt brauchen. Und das ist Kernenergie.
Genau, und wir haben ja eigentlich jetzt einen Energieminister vom Common Sense, Albert Rösti. Man hat da nicht aufgepasst, offensichtlich im UWEC. Wenigstens der Direktor vom Bundesamt für Energie hätte sollen zur Strafe an den Gipfel schicken. Damit
oder Doris Leuthard mit dem Dieselauto.
Doris Leuthard kann uns gut vertreten sein als Altbundesrätin, hat sonst nicht so viel zu tun. Wäre auch gut gewesen, wäre auch eine Strafe gewesen. Aber nein, die Schweiz bleibt in dem esoterischen Zirkel von der Anti-Atom-Romantik. Länder, das sind natürlich die deutschsprachigen Länder, wo Mea Novalis und Friedrich Hölderlin denken als an unsere Energiebedürfnisse. Gut, gehen wir an ein anderes Thema, und das ist ganz wichtig, wenn wir schon bei der Doris sind. Diesel Doris heisst jetzt. Früher hat sie mal einmal geheißen Atom Doris, dann ist sie plötzlich zu der Sonne Doris geworden, und jetzt ist sie wieder Diesel Doris. Kaum ist sie aus ihrem Amt ausgeschieden als Bundesrätin, wo sie ja noch einen Tesla gekauft hat, auf Staatskosten. Schätze 100'000 kostet das. Das zahlt mindestens. Der Bund sehr gern, der zahlt das sehr gern. Aber kaum ist Doris Leuthard nicht mehr Bundesrätin gewesen, hat sie wieder ein Auto wollen, mit einer gewissen Reichweite und einem gewissen Komfort. Und dann hat sie halt ein Dieselauto gekauft. Das ist nicht erfunden, das ist nicht ein Witz, das ist nicht Satire, sondern das ist wirklich wahr und zeigt einfach, was für Heuchler und Heuchlerinnen unter unseren Politikern zu finden sind. Aber, warum erzähle ich das alles? Weil wir haben dann grosse Aktionen über Ostern für den Nebelspalt und der Nebelspalter, die wirklich wichtige, absolut einzigartige Satire, aber auch Fakten-Zeitschrift können zu abonnieren. Dominik, wie geht das?
Ja, wenn ihr jetzt auf den Link unten dran geht oder auf der Website nebelspalter.ch und dort auf Abo, dann könnt ihr einmaliges Abo lösen mit 50% Rabatt, eben mit dem Rabattcode DieselDoris, zusammengeschrieben in einem Wort, alles klein. DieselDoris. Und ihr könnt wählen, welches Abo. Das kann ein Monatsabo sein, das kann ein Jahresabo sein, und das kann vor allem auch ein Kombi-Abo sein mit einem Magazin und einem Online-Nebelspalter. Beides zusammen, so sind ihr immer gut informiert und auch unterhalten durch die besten Karikaturen, die es gibt im Land, und die interessantesten Texte. Und geht drauf, wählt das, was euch passt, und profitiert mit Diesel Doris.
Genau, und es ist natürlich auch so, dass die Doris Leuthard dann auch noch ein gratis Abonnement geschenkt bekommt, wie sie uns da die Idee hat gegeben, überhaupt so einen Gutschein auszurufen mit dem wunderbaren Namen Diesel Doris. Einfach merkt euch das. Gut, wir haben noch ein anderes Thema aus der EU. Es geht um russische Vermögen. Dominik, um was geht's?
Ja, die Verwendung von russischen Vermögen war gerade Thema in der Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte. Und die beiden Räte haben ein bisschen gegen den Willen von der vorbereitenden Kommissionen, vor allem im Ständerat hat es eine Debatte gegeben, ziemlich lange, haben die Räte trotzdem beschlossen, ja, man soll jetzt auf internationaler Ebene so ein bisschen mitmachen, wie man könnte völkerrechtlich das probieren zu machen, nämlich die Vermögen von der russischen Zentralbank für die Ukraine verwenden. Das ist völkerrechtlich brisant, schlicht und einfach, weil es im Völkerrecht auch so etwas wie eine Eigentumsgarantie gibt. Zwei Drittel von der russischen Staatsgelder sind in der EU blockiert, und die EU will jetzt mindestens den Ertrag daraus, und man rechnet, das sind so 180 bis 4,4 Milliarden Euro, ich habe es falsch gesagt, das könnte man vielleicht verwenden für die Ukraine jedes Jahr, vorausgesetzt, dass die Erträge kommen, und das ist natürlich eigentlich auch schon ein Ritzen vom Völkerrecht, und ich finde das einfach problematisch, oder so grusig der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist, aber man sollte nicht das Völkerrecht für so etwas aufweichen. Meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, nein, das ist ein klarer Fall. Vor allem ist es doch peinlich, dass eine EU, die auch uns gegenüber ja immer auftritt, als eben eine gemeinsame Wertegemeinschaft und so weiter und eben Rechtsstaatlichkeit, als wäre die EU der Erfinder, Erinnerin von der europäischen Rechtsstaatlichkeit. Dabei ist der Rechtsstaat in Europa erfunden worden. Lang bevor das imperiale Projekt von ein paar gelangweilten Bürokraten entworfen worden ist. Der Rechtsstaat ist wirklich etwas Wichtiges und Europa hat ihn geschaffen. Und das sind die europäischen Nationalstaaten gewesen. Einfach mal das daran erinnern. Die europäischen Nationalstaaten haben den Rechtsstaat geschaffen. Und dass die EU jetzt einfach die Eigentumsgarantie, wo unser Völkerrecht, wo auch übrigens etwas ist, wo Europa geschaffen hat. Und auch übrigens nicht die EU. Und zwar gerade auch noch lang vorher. Und zwar von den Nationalstaaten übrigens. Eigentlich im Zeitalter vom Nationalismus sogar geschaffen worden ist. Das Völkerrecht wird da wieder mit Füßen treten. Von dieser EU angeblich das Recht so achtet. Hört auf mit dem Geschwaffel von dieser Konstruktion von Bürokraten, wo es langweilig war. Gut, das ist eine interessante Geschichte. Auch eine interessante Geschichte hat Daniel Gerni geschrieben in der Zürich City. Daniel Gerni ist ein Journalist, den ich nicht immer einverstanden bin mit dem. Das ist aus politischen Gründen, weil er ein bisschen stark auf die linksbürgerliche bis ganz link, nein, ganz link ist übertrieben, aber so linksbürgerliche Seite schwankt. Er hat jetzt aber wirklich ein interessantes Thema entdeckt, vor allem für N, nämlich den Einbruch und Diebstähl der Leute aus dem Maghreb. Um was geht's?
Ja, es ist eine Reportage aus der Nordwestschweiz, die er macht. Sie klauen ohne Unterbruch. Die Schweiz wird vermehrt zum Ziel von Kleinkriminellen aus dem Maghreb.
Das ist ein Schlagziel aus der Zürich-Zeitung. Ich muss nicht meinen, sagt der Blick, ich habe nämlich vergessen zu sagen, dass die gerne für die Zürich-Zeitung arbeiten.
Ja, es ist wirklich, also die Schlagziele ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen pushig, wie wir alle sagen. Aber was natürlich fehlt, ist das Wort Asyl, oder? Also das ist ja nicht so, dass die Kleinkriminellen irgendwie in den meisten Fällen einen Aufenthaltstitel haben in Basel. Gut, in Basel kannst du das vielleicht haben, aber in der Schweiz an sich nicht. Und er beschreibt dann das ein bisschen, ich finde, sehr lang und vor allem man kommt nie an den Punkt, was wirklich schief ist. Oder er beschreibt dann, und das finde ich aber gut, oder wie wenig Konsequenzen halt die Kleinkriminellen, die Asylbewerber haben, wenn sie verwutscht werden. Oder? Man ist dann vielleicht einmal eine Nacht oder ein paar Stunden irgendwo im Polizeigewahrsam, wie es da heisst, und nachher ist man wieder draußen. Und lustigerweise, sie machen dann sofort gerade wieder weiter. Und zwar wirklich, er hat da so Beispiele, dass man wenige Stunden später dann gleich wieder anhalten. Und es passiert halt einfach nichts. Leider ist dann der Artikel fertig, denn wenn es interessant wird, nämlich, was müssen wir machen, damit das nicht mehr passiert. Es bleibt nur die Aussage dann von einem Beat Stauffer, wo sagt, ja, sie müssen die Strafe zu spüren bekommen. Ja, bitte. Oder wir müssen etwas unternehmen.
Gut. Wir gehen zu einem anderen Thema. Wieder ein Journalist, aber ein Journalist, der mir normalerweise, ja, nicht nur normalerweise, eigentlich immer für den Leben halten. Das ist der Fabian Fellmann, ein linker Journalist vom Tagesanzeiger. Der hat einen Text geschrieben über den Besuch von unseren zwei Präsidenten vom Nationalrat und vom Ständerat. Zwei Basler, besser gesagt ein Baselbieter und eine Baselstädterin. Dominik, um was geht's?
Ja, wo der Fabian Fellmann hier in Bern im Bundeshaus geschafft hat, ist er wie der Stefan Israel Propagandist für die EU gsi, und er ist jetzt in die USA entschwunden dort ist er jetzt Propagandist gegen den Donald Trump. Er schreibt nämlich in dem Artikel über den Besuch von diesen beiden und noch ein paar anderen Stände und Nationalräten, schreibt er, die höchsten Schweizer sind besorgt über Trumps Einfluss. Da habe ich immer sowieso, die höchsten Schweizer, das stimmt nicht. Die Präsidenten von diesen Parlament sind, ja, die Formulierung gibt es, aber es ist einfach falsch. Sie sind dort auf Besuch, sie haben mit Leuten geredet, sie haben nicht mit dem Donald Trump geredet, oder? Aber sie sind wahnsinnig besorgt um den Einfluss, den Donald Trump hat, und sie würden am liebsten wahrscheinlich irgendwie etwas machen, damit der Donald Trump nicht gewählt wird, oder? Das ist wirklich im schweizerischen Landesinteresse, Markus.
Genau, also jetzt ist wieder mal eine Standpauke nötig. Erik Nussbaumer ist ein lustiger Sieg, aber das geht gar nicht. Ich meine, wir sind ein neutrales Land. Amerika ist ein Land, wo noch, also ich glaube, ich glaube es, ich bin nicht sicher, vielleicht weiss der Nussbaumer das besser, eine gewisse Bedeutung hat auch für die Schweiz. Eine gewisse Bedeutung. Und das ist so undiplomatisch und so unneutral, dass sich Leute, Parlamentarier von uns in Amerika dazu äußern, ob sie den möglichen nächsten Präsident der USA gut finden oder nicht. Das kann es doch nicht sein. Was ist eigentlich in die reingefahren? Was meinen eigentlich die Basler Provinzler, die Gott verdeckel, so ist die ganze Zeit das Höchste, was sie, das Höchste der Gefühle ist, selbst an Ausland. Was haben die eigentlich das Gefühl, was die für eine Aufgabe haben für unser Land? Ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich das Landesinteresse vollkommen verletzt und es erinnert ein bisschen an einen anderen Undiplomat, nämlich den Botschafter der Amerikaner, von Joe Biden, der jetzt in Bern sitzt, der auch die ganze Zeit sich einmischt eigentlich in die inneren Angelegenheiten von unserem Land. Und ich will mich als Amerikaner absolut verwahren, dass irgendwelche dahergelaufene Parlamentarier aus der Schweiz, die sich dann auch für höchste Schweizer halten, irgendetwas äußern, eventuell zum Staatsoberhaupt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, es ist peinlich. Bei mir in Nussbaumer muss ich sagen, es ist auch unglaublich stossend, weil ja der gleiche höchste Schweizer auch einfach die EU-Fahne jetzt aufhängt in seinem Büro, als wären wir schon Mitglied von der EU. Das ist einer mit der Sehnsucht, unser Land aufzulösen, offensichtlich. Aber nachher in Amerika tut er eigentlich das schon konsequent anwenden. Das ist nicht mehr Landesinteresse. Vielleicht ist es EU-Interesse, das er da wollte vertreten. Oder eben, er könnte ja die Europa-Fahne in Washington aufhängen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Das wäre sicher auch gut angekommen. Nein, das geht nicht. Und dass der Fabian Fehlmann, der naive Propagandist, das dann also mit einem gewissen Triumph, mit einem Triumph vermelden, als hätte das Gefühl, die Amerikaner dürfen jetzt das wirklich sehr, sehr schätzen, dass jetzt da auch noch ein Rat aus Switzerland kommt, ist schon peinlich, lächerlich, provinziell. Und wie gesagt, ich habe es betont, auch die zwei Parlamentarier haben sich da völlig provinziell verhalten.
Ja, und vor allem, er sagt noch, er tut die demokratische Entwicklung in den USA schon länger besorgt beobachten, oder?
Ja,
und ich meine, der Satz. Oder der Satz, der finde ich vor allem verrückt, weil er den Satz noch nie über die EU gesagt hat, wo nicht halb so demokratisch ist wie die EU. Das Parlament von der EU hat an sich nichts zu sagen. Oder? Die können nicht selber etwas anstoßen. Es gibt keine richtige Wahlkampf wie dort. Und die EU-Kommission ist sowieso nicht richtig gewählt von den Leuten, sondern das wird im Hinterzimmer wird Politik gemacht. Das haben wir gerade jetzt zum Beispiel bei dem sogenannten Lieferkettengesetz haben wir das erfahren. Da wird die Hinterzimmer-Deals ist der Normalfall. Natürlich gibt es auch ein Bargaining in der USA, aber am Schluss gibt es zwei Kammern, die sich dann oft auch noch gegenseitig blockieren. Darum ist es manchmal auch so schwierig. Aber das ist ja gut, das gibt Rechtssicherheit, weil nicht immer gerade sofort alles auf den Kopf gestellt wird. Und das ist komplett absurd, was er sagt. Auch noch ein anderes Thema, ich meine, vor Jahren, du erinnerst dich, hat ja die EU wollen, die Menschenrechtskonvention unterzeichnen, weil sie das Gefühl hat, ja, wir sind ja eine Wertegemeinschaft, oder? Und der EuGH hat das unterbunden mit dem Argument, ja, nein, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann noch etwas zu sagen. Dabei sind ja wir, der EuGH, sind die Wichtigsten im Haus, oder? Und das ist auch ein Beispiel, oder? Also nicht einmal Menschenrechte kann man irgendwie akzeptieren in der EU.
Was eben auch noch stossend ist, oder? Wenn jetzt die einfach als normale Parlamentarier gegangen wären. In Amerika ist man sich gewöhnt, dass Parlamentarier viel Schrott erzählen und Unsinn. Aber sie kommen doch in offizieller Mission und sie sind gelten als eben Präsident vom Nationalrat und vom Ständerat. Und in Amerika ist natürlich der Speaker, das wäre jetzt im Prinzip der Erik Nussbaumer, der ist natürlich unglaublich einflussreich. Also der Speaker of the House, das ist eine ganz wichtige Position. Also es heisst eigentlich, es ist jetzt für amerikanische Ohren noch viel befremdender, wenn eben der Speaker of the House of Switzerland sich da noch äußert. Selbstverständlich, Demokraten haben Freude, die finden das super. Demokraten haben ja auch zum Beispiel den Chuck Schumer, wo der Mehrheitsführer ist im Senat, hat sich ja letztes Jahr auch einfach unglaublich eingemischt in die inneren Angelegenheiten von Israel. Hat einfach gesagt, ja, der Netanyahu müssen wir jetzt eigentlich, der muss jetzt eigentlich weggewählt werden und hat aufgefordert, man soll da neue Wahlen veranstaltet. Also die Demokraten finden das sehr, sehr gut. Das ist klar, sie sind die Linken unter sich, sind immer bereit, ganz viele wichtige Traditionen eigentlich über Bord zu werfen. Und das ist eine wichtige Tradition, dass man sich nicht einmischt in Länder, in andere Länder. Und sicher nicht bei Demokratien und sicher nicht bei befreundeten Demokratien wie Amerika. Sehr peinlich. Gut.
Gut, noch, vielleicht noch, wer sonst noch dabei war. Ich weiss, wir tun ja gerne Namen nennen bei Bern einfach. Gut. Weil die Delegation hat nicht nur aus der Eva Herzog und Erik Nussbaumer bestanden. Die Maya Rinicker, Vizepräsidentin, ist ebenfalls mitgeflogen. Ich gehe davon aus, auf Staatskosten. Der Andrea Caroni, FDP, die beiden sind FDP, sind ebenfalls mit. Der Werner Salzmann, Ständerat aus Bern, SVP, ist mit. Und die Greta Gysi, die grüne Tessiner Nationalrätin, ist noch dabei gewesen. Und dann sieht man auf einem Bild, das sie postet haben, sie selber postet, dann sieht man noch den Philipp Schwab, das ist der Generalsekretär von der Bundesversammlung, der vor allem für sein autoritäres Gehabe seinen Untergebenen gegenüber bekannt ist. Also es ist wirklich eine Gurkentruppe, die hier auf Washington ist. Und tun doch das besser überlegen, wo ihr geht, was ihr sagt und was ihr dort unternehmt.
Genau, gut. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Wir haben ja schon vor langer, langer Zeit mal gesagt, es gibt eine Liste von diesen Büchern, wo man muss gelesen haben, wenn man mehr oder weniger sich als liberal sieht. Und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Leute sich immer mehr zu dem Liberalismus bekennen. Und es geht nicht um Bekennen, sondern es ist einfach eine der vernünftigsten Weltanschauungen, die es gibt. Und übrigens auch eine der erfolgreichsten. Alle Länder, die sich diesen liberalen Grundsätzen unterworfen haben, gehören heute zu den wohlhabendsten und freiesten Ländern vom ganzen Planeten und von der ganzen Weltgeschichte. Also es gibt kaum eine Ideologie. Es ist auch eine Ideologie, der Liberalismus, ohne Zweifel. Aber es ist eine Ideologie, die sehr gut empirisch eben abgestützt ist und wirklich sehr gute empirische Ergebnisse gebracht hat. Im Vergleich zum Sozialismus, wo ja Eva Herzog und Erik Nussbaumer in Amerika gern blüht gesagt hat. Gut, wir wollen jetzt mal über die Bücher reden. Wir fangen heute an mit zwei Büchern, Dominik. Welches sind das, die zwei Bücher?
Ja, das erste ist Peter und Andrew Schiff, wie eine Volkswirtschaft wächst und warum sie abstürzt. Das ist ein ganz einfaches Buch geschrieben. Ich habe es meinem Sohn geschenkt. Er ist, glaube ich, 10, 11 oder 12 gewesen. Aber es ist auch für Erwachsene gut lesbar, weil es beschreibt eben, wie Volkswirtschaften, was eigentlich Wachstum ist. Und zwar anhand von Robinson Crusoe und Freitag, die auf einer Insel sind. Und dort lernt man als erstes, Wachstum ist nicht, wenn die drei Fische essen statt zwei Fische. Oder? Das ist nicht das Wachstum von 50%, sondern Wachstum ist, wenn der Robinson letztlich sagt, look, ich verzichte mal darauf zu essen und ich tue in dieser Zeit das Netz entwickeln. Dann tun wir statt mit der Rute tun wir mit dem Netz fischen und dann tun wir viel mehr Fisch fangen. Innovation ist echtes Wachstum. Und dann gibt es die weiteren Entwicklungen. Also es taucht dann eben irgendeinen auf, wo der Staat spielt, der sagt, ja, ich muss jetzt euch beschützen und so, dafür müsst ihr Steuern zahlen. Und dann lernt man halt kennen, zu was das führt, nämlich zum Bremsen von dem Prozess von Innovation. Und das ist ganz einfaches Buch. Ich finde es hervorragend und man sollte es eigentlich zur Pflichtlektüre nicht nur von Erik Nussbaumer und Eva Herzog erklären.
Genau, und Erik Nussbaumer und Eva Herzog müssen als zweites Buch lesen, das sie dort sicher auch nie gelesen haben. Das ist Milton Friedman. Um was geht es dort, Dominik?
Ja, Milton Friedman ist natürlich gut. Wir haben dann noch ein zweites Buch auf dieser Liste von insgesamt 10 Büchern von ihm. Aber das, was zuerst jetzt drankommt, heute drankommt, ist «Chancen, die ich meine, ein persönliches Bekenntnis». Ich finde den Titel auf Deutsch grottenschlecht, weil eigentlich ist das berühmte Buch «Free to Choose», die Buchvariante von einer neunteiligen CBS-Fernsehserie Ende 70er Jahre. Ich tue auch Playlist auf YouTube, gibt es alle die 9 Videos zu schauen mit dem Milton Friedman. Und das Buch «Free to Choose», das ist vor allem auch interessant, weil das heimlich nach Osteuropa geschmuggelt worden ist. Das haben schon in den 80er Jahren haben das Leute dort gelesen und aufgesogen. Und dann vor allem auch nach dem Fall vom Ostblock ist das ein ganz beliebtes Buch gewesen in dieser ersten Generation von Politikerinnen und Politikern in Polen, in Tschechien, die gesagt haben, so, jetzt können wir das umsetzen. Und es ist, glaube ich, bis heute ist das der Grund, dass Mitteleuropa bei gewissen Fragen einfach liberaler tickt, einfach commonsensiger tickt und darum vielleicht eben auch an dem Nukleargipfel war. Es ist ein bisschen weit ausdehnt, die Wirkkraft von diesem Buch, aber es hat schon ein bisschen mit dem zu tun.
Genau, und Milton Friedman, also man muss sagen, die Fernsehserie ist wirklich ein riesen Erfolg in Amerika. ist übrigens nicht nur von ihm allein, sondern von der Rose Friedman, seiner Frau, zusammen. Die haben das zusammen gemacht, das war ein riesen Erfolg. Und nachher ist das Buch rausgekommen. Und natürlich bei Milton Friedman, da muss man einfach wissen, das ist jetzt wirklich einer der ganz grossen, einer der grössten Ökonomen sowieso vom 20. Jahrhundert, ist auch Nobelpreisträger geworden, ist auch ganz, ganz wichtig für die Geldpolitik, für die sogenannte monetaristische Theorie von der Geldpolitik, die sich dann übrigens gerade in der Schweiz sehr früh durchgesetzt hat. Die Nationalbank hat seinerzeit unter dem Fritz Leutwiler und vor allem unter dem Chefökonom Kurt Schildknecht, wo wir auch sehr gut kennen, hat dann eben im Prinzip die monetaristische Wende eingeleitet. Das war in den 70er Jahren, hat dem Franken gut da. Und vor allem muss man einfach sehen, was bei Milton Friedman sehr wichtig ist. Der Milton Friedman hat erstens zwar sehr intelligente Bücher geschrieben und eben auch ökonomisch-wissenschaftliche Bücher, die dann einmal auch schwere Kosten sind, aber er hat eben immer einen Wert darauf gelegt, wirklich allgemein verständliche Bücher zu schreiben. Und er kann irrsinnig gut schreiben. Und auch ein anderes Buch, das ich extrem schätze, Freedom and Capitalism, das ist eines der besten Bücher, die es überhaupt gibt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Bibel und nachher Friedman, da ist man gut versehen. Weil es ist eben auch sehr, wie gesagt, es ist allgemein verständlich, es ist immer mit praktischen Auswirkungen auch. Er beschreibt, wie man eben den liberalen Grundsatz mit einer praktischen Politik kann umsetzen kann, die etwas bringt. Und der Milton Friedman, du hast vorhin Ostmitteleuropa erwähnt, aber zuerst hat er natürlich vor allem eine riesige Rolle gespielt in Amerika. Die ganze Reagan-Revolution wäre gar nie gekommen ohne den Milton Friedman. Weil es ist wichtig war, dass die Konservativen, ich rede jetzt amerikanisch-konservative, weil er ist ein Liberaler im klassischen europäischen Sinn, dass die in den 50er und 60er Jahren eben im Prinzip wie die Hegemonie von der Linken, die damals schon geherrscht hat in Amerika an den Universitäten, haben sie gebrochen mit Intelligenz, mit Witz, mit Sympathie, weil er ist eben auch, wenn man sieht oder im Fernsehen gesehen hat, er ist unglaublich sympathisch gewesen, er ist witzig gewesen, einfach ein absolut gelungener Mensch, einer wirklich auch eben, wo ich würde sagen, jederzeit zu meinem besten Freund hätte ich können erklären, leider ist er jetzt gestorben. Aber wie gesagt, das sind die zwei Bücher. Dominik, wiederhole noch einmal die Titel. Ihr seht es aber auch in den Shownotes. Was sind die zwei Titel? Nachher nächste Woche werden wir dann die nächsten zwei Bücher besprechen.
Peter und Andrew Schiff, wie eine Volkswirtschaft wächst und warum sie abstürzt. Und Milton Friedman, Chancen, die ich meine, ein persönliches Bekenntnis.
Genau, und das persönliche Bekenntnis von uns zwei ist jetzt, habt ein gutes Wochenende, das war es auf Bern einfach am Freitag, 22. März 2024 auf nebelspalter.ch, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Könnt uns weiterempfehlen, könnt von euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns alles freuen. Wir hören uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit am Montag, am 24. März.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.